Sie gehört zu den umtriebigsten deutschsprachigen Kochbuchautorinnen und Herausgeberinnen und ihr aktuellstes Buch Österreich Express hat sich einen ganz besonderen Platz erobert in meinem Herzen und in meinem Magen. Katharina Seiser ist zu Gast im Kochbuch-Podcast. Freu dich auf ein spannendes Gespräch über Geschmacksentwicklung, Kulinarik und Kochbücher. Mein Name ist Christina Häusler. Viel Spaß beim Hören. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin im Kochbuch-Podcast, über die ich mich sehr freue und ich bin sehr aufgeregt, weil sie für mich sowas wie, sie ist ein Lexikon der Kulinarik für mich. Insofern bin ich in Demut hier und begrüße Katharina Seiser. Hallo.
Hallo Christina, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich bin auch aufgeregt, weil ich freue mich immer sehr, wenn ich Fragen gestellt bekomme und keine Ahnung habe, welche. Und das ist aber trotzdem auch immer aufregend.
Großartig.
Wegen Lexikon, gell? Das ist nur so ein kleines Kratzen an der Oberfläche, weil wissen tun wir ja alle eigentlich gar nichts.
Naja, oder vielleicht muss ich dich nur anpieksen und es purzelt total viel raus.
Schauen
so ist
wir
es
mal.
Manchmal bei so Leuten, die wahnsinnig viel Wissen in sich haben.
Schauen wir mal.
Ich habe dein Kochbuch Österreich Express ganz eingehend getestet und ganz viele Rezepte draus gekocht. Und war so verliebt, also ich muss dir sagen, ich habe mich schockverliebt und knallverliebt. Das wird nicht mein letztes Kochbuch von dir sein, aber es ist mein erstes, mein Einstieg. Und habe dann sofort gedacht, ich lade dich in den Podcast ein. Wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben beide Kommunikationswissenschaft studiert, habe ich gesehen.
Ja, sehr gut, ja.
Du hast aber noch einen entscheidenden Vorteil, du bist auch Köchin Ausgebildete. Das könnte bei deinem aktuellen Job durchaus hilfreich sein. Du bist eine sehr erfolgreiche Kochbuchautorin, du bist Foodjournalistin und du bist auch im Fernsehen in Österreich. Die Sendungen finde ich immer großartig. Ich freue mich immer, wenn du das teilst auf Instagram. Da drücke ich immer sofort drauf, weil es immer super spannend ist, obwohl du da gezwungen bist, in sehr, sehr, sehr kurze Zeitfenster sehr viel Wissen reinzuquetschen.
Das mache ich auch sehr gerne, aber das ist auch gleichzeitig das Problem, wenn man gerne schnell und viel und redet und so weiter, dass es dann einfach manchmal auch zu dicht ist. Aber ich denke mir, ich habe diese 5 bis 8 Minuten, ich packe alles rein, was ich möchte, dass die Leute auch wissen und deswegen nütze ich sie halt einfach.
Hast du da Vorgaben? Also es ist wahrscheinlich saisonal,
Also die
dass du
Vorgabe
immer
ist,
versuchst.
nee, ich habe eigentlich keine Vorgabe. Die Vorgabe saisonal ist auch von mir gekommen. Also eigentlich hat ja mein Verleger dieses Wort von der saisonalen Warenkunde, also mit meinem Nachnamen geprägt. Und das hat dann auch das Fernsehen übernommen, was ich sehr lustig finde. Und ich darf mir meine Themen selbst aussuchen. Manchmal gibt es Schwerpunkte im Jahr, die sich dann über alle Sendungen ziehen sollen. Zum Beispiel ein Klassiker im Herbst, so eine Restelverwertungswoche, da werde ich dann halt auch gebeten, da irgendwas dazu passend zu machen. Dann mache ich vielleicht was mit altem Brot oder so. Aber ansonsten versuche ich saisonal zu sein im Sinne von bei Obst, Gemüse, Kräutern und so weiter. Oder auch Dinge zu präsentieren, von denen ich das Gefühl habe, sie werden zu wenig beachtet. Also zum Beispiel das richtige Schneidbrett oder was macht gute Messer aus oder wann muss man sie wirklich zum Schleifen bringen und was ist der Unterschied zwischen Schleifen und Schärfen? Also all diese Dinge, Themen, die also nicht nur das Lebensmittel betreffen, aber schon in der Regel. Und dann suche ich mir das Thema aus, rede mit der Redaktion kurz, weil es kann auch sein, dass mein Kollege von der Uni Graz, der macht abwechselnd mit mir diese Sendeleiste. Und wenn der gerade ein ähnliches Thema diese Woche hat, kann ich natürlich das nicht nächste Woche haben, aber dann ansonsten bin ich frei. Und ja, dann geht's ans Recherchieren und Einkaufen und Vorbereiten. Ich mache das alles selber. Also ich leg nicht irgendwo eine Liste hin und sag, bitte besorgt mir das, sondern ich nehme jedes einzelne Lebensmittel mit. Und auch jedes einzelne Lebensmittel im Fernsehen ist Bio. Das ist mir ganz wichtig. Also sofern es verfügbar ist. Manche gibt's nicht bei so asiatischen Zutaten manchmal. Auch wenn man es nicht sieht. Ich glaube, das macht auch den Unterschied aus, darüber zu sprechen, was wir für Möglichkeiten haben, die wir vielleicht je nach natürlich Einkommensstatus nicht ganz ausnützen und aber könnten, wenn wir es besser wissen würden. Ja, und dann geht's an diesem Freitag dann am Vormittag ans noch frische Sachen zubereiten, Sachen packen, all dieses Anschauungsmaterial. Es ist Fernsehen, das heißt, man braucht immer viel, weil, ja, sonst schauen die Kameraleute dann so, ja, und so, was sollen wir da jetzt abbilden, genau. Das muss ich halt alles wirklich vorher besorgen und ich versuche immer am Anfang der Saison zu sein, damit die Leute dann auch ein bisschen länger was davon haben, nicht am Ende. Das ist ja dann so ein Anteasern und dann kann man die Sachen nicht bekommen. Das bringt ja nichts. Also es soll ja auch dann tatsächlich in die Praxis gehen. Und dann sause ich dorthin und dann gibt es eine Probe. Und die Probe ist für mich immer das größte Problem.
Warum?
Weil ich bin total spontan und ich liebe diesen Live-Auftritt. Es ist wirklich live. Es ist keine Aufzeichnung. Und bei der Probe sagt man dann Dinge und eine Dreiviertelstunde später ist die Live-Sendung. Und dann denke ich mir manchmal ganz kurz, das sind so Sekundenbruchteile im Kopf, das habe ich ja gerade gesagt. Aber das stimmt nicht, ich habe es in der Probe gesagt. Und das ist ganz schwierig, dann da auch tatsächlich nochmal die Essenz, die mir wichtig ist, frisch und vollständig zu bringen. Deswegen würde ich es am liebsten ungeprobt machen. Ist vielleicht komisch, aber so ist es. Aber es geht natürlich nicht, weil sonst wissen die, weiß die Regie nicht, was habe ich vor, was mache ich mit meinen Händen, was zeige ich her, wo muss welche Kamera wann sein und so. Und deswegen so. Aber ja, ich habe mich gut daran gewöhnt, das sind jetzt auch schon 5 Jahre, ja, fast 100 Sendungen, genau.
Wow. Aber ich kann das gut verstehen mit dem Spontanen. Ich bin auch so der Typ, dass ich gerne einfach dann frisch von der Leber weg, dann kommen auch die guten Sachen raus und das dann nochmal zu reproduzieren, ist eher schwierig.
Genau.
Oder man langweilt sich ganz schnell mit sich selbst.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und das Lustige ist bei uns im Haushalt, wir sind ja da beide in so einer Branche quasi zum Teil, also mein Mann ist Opernsänger und der sagt immer, für ihn ist es genau das Gegenteil. Also man sagt ja immer, eine große Rolle oder Partie, die muss man sich in den Körper singen und üben. Das dauert Monate, ganz viel Repetition und bis es überhaupt ein Eigenleben entwickeln kann und so. Und er kann sich dieses Spontane gar nicht vorstellen und ich kann mir dieses ganz viele Üben gar nicht vorstellen in diesem Zusammenhang. Ist ganz lustig, weil das dann letztendlich ist es ein Live-Auftritt, er vor Publikum, ich im Fernsehen und der Weg dorthin ist ein völlig anderer. Ist ganz spannend, auch aus dieser Perspektive gesehen.
Aber er muss es immer wieder reproduzieren können und du nicht. Vielleicht ist das genau der
Das stimmt.
Unterschied.
Das stimmt,
Bei
guter
ihm muss es jeden Abend, muss
Punkt.
es wieder die
Ja.
Qualität haben.
Genau, und
Und
im
mir zum
Zusammenhang
Beispiel
mit.
ist wurscht, wie es morgen wäre. Wenn ich es
Genau.
morgen nochmal mache, dann ist es halt ganz anders.
Genau. Oder ich denke mir, dann hätte ich der Christina doch die Geschichte noch erzählt. Ja, so ist es.
So wird es sein. Sobald wir zu Ende sind, wirst du sagen, ach, da hätte ich doch noch das. Ah, Mist. Aber ist es, du schreibst immer wieder, wenn du über so deinen Werdegang schreibst, das habe ich mir natürlich vorher angeschaut, dass du praktisch ein geborener Foodie bist, als Kind schon total fixiert auf Essen, was ganz lustig ist, meine Kleinste nämlich auch, alle anderen sind sehr mäkelig, aber die liebt Essen, am liebsten würde die Butter ohne was essen, bei mir darf sie das auch ein bisschen.
Gut so.
Und es ist mein Kind, endlich mein Kind. Aber wie bist du dazu gekommen, dass du auch das Gefühl hattest, du möchtest anderen auch was davon mitteilen?
Ja, sie sind danach schon immer ein bisschen einfacher als vorausblickend, weil, also das Lustige ist ja, ich mag ja das Wort Foodie nicht. Das ist für mich so unseriös irgendwie. Und ich empfinde mich ja als super seriös und ernsthaft. Und ich bin immer ich sage auch beim Fernsehen, ich bin fürs Bildungsfernsehen zuständig und so. Unterhaltung können andere, natürlich soll es unterhaltsam sein, klar. Sonst kommt es ja gar nicht an. Aber ich bin irgendwie von Kleinkind auf, meine Mama ist Drogistin, also die ist jetzt in Pension. Wie heißt das? In Rente? Entschuldige, nee, Baden-Württemberg sagt man wie?
In Rente, aber Pension verstehe ich. Süddeutschland, das ist
Ja,
nah.
eben, genau. Also, und hat eben bis vor 2 Jahren also wir hatten früher einen Bioladen und ein Reformhaus und dann sie hat eine Drogerie gehabt und hat mit Kräutern und Gewürzen gehandelt. Und wir hatten, als ich ganz klein war, schon 400 verschiedene lose Kräuter und Gewürze im Geschäft. Das heißt, ich bin mit einer Selbstverständlichkeit, mit dieser sensorischen Vielfalt aufgewachsen. Diese Düfte, dieses Spielerische, natürlich auch dieses Riech an diesem Döschen, was ist das? Also so Ratespiele und ich habe das natürlich alles immer gewusst, klar, weil war ja für mich ganz normal. Und ich glaube, da meine Mama selbst so ein Genussmensch ist, die wahnsinnig gern isst, aber lustigerweise nicht gern kocht, was in meinem neuen Buch hier drin steht, hat sie mir das einfach auch erlaubt, weil ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist. So wie du auch sagst, du erlaubst deinem kleinsten Kind ist es die kleinste, oder? Diese Sache mal mit der Butter ohne Brot, wenn sie das jetzt möchte. Ja, warum nicht? Und so hat mir meine Mama einfach erlaubt, das zu erkunden. Ich durfte schon als sehr kleines Kind, noch vor der Volksschule, im Gasthaus oder im Restaurant manchmal bestellen, was ich wollte. Es hat halt immer geheißen, überleg dir das gut und du musst schon essen. Also nicht einfach nur jetzt so irgendwie wie im Wunschkonzert irgendwas und dann nicht anschauen, sondern schon ernsthaft, aber Und das hat halt, glaube ich, schon auch ermöglicht, dass das sehr schnell sich ausgeweitet hat. Mein Geschmacksrepertoire, mein Wissen, was macht mir Spaß, wo möchte ich mehr wissen. Dann kam dazu, meine Tante hat einen Bauernhof gehabt, da habe ich die Sommer verbracht. Das heißt, hier habe ich die landwirtschaftliche Produktion von Beginn weg, also Milch in dem Fall, mitbekommen. Und der Mann war Jäger, da gab es dann im Sommer mal ein frisches Rehbäuschel. Bäuschel ist dieses ganz typische, eigentlich, man sagt aus der Wiener Küche, aber es ist in ganz Österreich verbreitet, Innereiengericht, das auf ganz frischen Innereien basiert und deswegen so selten zu haben ist und es ist viel Arbeit. Das heißt, ich habe so viele verschiedene Einflüsse gehabt, diesen eher gesunden von zu Hause, von der Oma und Mama, diese Drogerie. Also das ist deswegen ein kleiner Sidestep so lustig, weil jetzt kommen plötzlich Dinge wieder, die für mich ganz normal waren in meiner Kindheit. Also die kaltgepressten Öle, das Distelöl, das Rapsöl, die Weizenkeime und so weiter. Also so Sachen, wo man denkt, ja, das ist eh normal. Aber nee, das wird gerade wieder entdeckt, ist eh schön. Und ich habe dann immer gesagt, schon als kleines Kind, ich möchte entweder Tierärztin werden oder halt irgendwie vom Essen leben. Und das vom Essen leben, wenn man das so als Kind denkt, man ja nicht weiter. Sondern man sagt einfach, das ist es, das möchte ich tun. Und dann kommt man irgendwann drauf, ja, Moment, aber wie soll das gehen? Also vielleicht als Performance-Künstlerin, aber ich glaube, das wäre weder gesund noch lustvoll. Und ich wollte ja eigentlich schon das Lustvolle daran haben. Dieses immer mehr die Geschmacksbibliothek ausweiten, kennenlernen, einfach ja lernen. Und dann ist es eigentlich relativ rasch gegangen. Das Zweite, was ich auch gut kann, außer Essen, nämlich Schreiben, das irgendwie zu kombinieren, obwohl ich nie geglaubt hätte, dass es ins Schreiben übers Essen mündet. Weil ich habe ja eben Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Politikwissenschaften studiert und so auch abgeschlossen und war sehr interessiert in österreichischer Innenpolitik, habe auch mein journalistisches Handwerkszeug bei unserem damaligen besten Nachrichtenmagazin, dem Profil, das war so quasi, hat immer geheißen, der österreichische Spiegel, gelernt. Und wollte auch in diese, eigentlich in diese Investigativjournalismus-Richtung gehen. Und immer wieder kam mir dieses Essen dazwischen, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber eigentlich gar keine Idee, wie man daraus einen Job machen könnte. Und es hat wirklich, also jetzt ein großer Sprung fast forward, viele Bücher gebraucht, von denen, die ich bisher gemacht habe, als Autorin oder Co-Autorin oder Herausgeberin, bis ich sagen konnte von mir, ja, mein Beruf ist Autorin und Journalistin. Weil eigentlich habe ich immer geglaubt, ich, was der klassisches Imposter-Syndrom aus, ich kann das ja gar nicht und ich habe das ja nicht gelernt, wie soll man Kochbücher schreiben lernen? Außer mit guten Voraussetzungen einer systematischen Basis, durch die Ausbildung, die ich auch habe, durch dieses, eben durch diese Vielfalt, die ich schon seit der Kindheit geschmacklich und geruchlich kenne, sind ja eh beste Voraussetzungen, dass die Lust am Schreiben, das Schreiben können. Und so ist es zusammengewachsen und ich habe schon als Jugendliche auch immer gesagt, ich würde gern mal Bücher schreiben. Das war schon immer so ein Traum. Aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, das sind Kochbücher, da hätte ich schallend gelacht. Aber gut, habe ich auch noch vor 5 Jahren, als mich die vom ORF gefragt haben, das Casting für das Fernsehen, da habe ich auch gesagt, was soll das? Ich meine, warum ich? Ich schiele. Ich meine, Fernsehen. Hallo. Ja. Aber da habe ich mir danach dann auch gedacht, da war ich schon klüger und habe mir gedacht, stell dich der Herausforderung, geh zu diesem Casting, mach das, um es abzuhaken. Du weißt eh vorher, das wird sicher nichts werden, weil wozu? Naja, und dann habe ich so einen Spaß dran gefunden. Und so ist irgendwie alles zusammengekommen, ohne dass ich jemals gezielt irgendetwas davon geplant gehabt hätte.
Aber das sind ja die meisten spannenden Lebenswege. Also hier waren ja schon einige Gäste und Gästinnen und es gibt die wenigsten, die von der Schule gegangen sind und eine Food-Fotografie-Ausbildung gemacht haben oder wo der Weg irgendwie so klar gewesen wäre. Ich finde gerade im Kochbuchbereich ist es ein Bereich, wo wirklich interessante Menschen auf über sehr interessante Wege zu ihrer Profession und zu ihrer Leidenschaft finden, was ich extrem spannend finde. Insofern ist es immer wieder schön, mit Leuten zu sprechen, die da in diesem Bereich arbeiten, weil alle sind spannend. Alle. Da kann man, ich glaube, es gibt niemanden, der das auf diesem Niveau macht, der langweilig ist oder die langweilig ist, glaube ich. Also außer vielleicht, aber darüber reden wir vielleicht nicht. Es gibt ja auch Leute, die lassen Kochbücher schreiben. Das ist etwas anderes. Da wären dann spannend die Leute, die das Kochbuch geschrieben haben und nicht deren Gesicht vorne drauf ist.
Das stimmt, aber das ist eine andere Geschichte, genau. Ich habe ja das Motto mir geklaut, mein Arbeitsmotto und überhaupt Motto. Wir haben ja dieses Filmfestival Biennale, sehr bekannt, im Herbst immer. Und die haben seit langem von ihrem Hauptsponsor das Motto vermehrt Schönes. Und das ist auch meins. Ich habe es auch auf allen meinen Notizbüchern drauf, siehst du hier zum Beispiel. Das ist deren Pickerl, die verteilen sie dann immer während des Festivals. Und ich habe keine Lust, keine Zeit, keine Energie, mich aufzuhalten, mit mich irgendwie über andere Leute schlecht zu reden oder mich aufzuregen. Ich kann es nur besser machen, versuchen, soweit es in meinen Möglichkeiten ist und ich es überhaupt weiß, weil ich kann ja auch nur das besser machen, von dem ich weiß, dass ich besser machen kann und nicht von dem, was mir niemand sagt. Deswegen ist mir das Feedback auch so wichtig und fordere ich es immer auch ein. Das ist ja übrigens was, was am Anfang auch mit meinem Verlag gar nicht so üblich war für neue Auflagen, wo ich dann gesagt habe, bitte schickt's mir unbedingt. Welche Fehler habt ihr gefunden? Was stimmt nicht? Was ist euch nicht so gelungen? Manchmal ist es kein Fehler, sondern es ist auch ein Anwenderinnenfehler. Das ist ein heikles Thema. Weil grundsätzlich ist das Rezept und die Autorin schuld. Aber wenn man genauer nachfragt, kommt man auf die wildesten Dinge. Wirklich, wirklich die wildesten Dinge. Aber natürlich sind auch wirkliche Fehler dabei. Klar, Kochbücher sind extrem komplex. Das darf man nicht vergessen. Das klingt so übertrieben, aber es ist es überhaupt nicht, weil wir haben ja hier nicht einfach nur Fließtext. Fließtext kann man auf seine Stringenz hinauf irgendwie lesen, auf den Stil, auf natürlich Orthographie und so weiter. Aber wir haben ja hier diese Komplexität von Zeitangaben, Mengenangaben, Relationen und dann noch, da muss was rauskommen, von dem ich es gut finde. Ich muss es so abbilden, dass es dann das auch ergibt, was ich gut finde, damit ich überhaupt davon ausgehen kann, dass wenn du oder jemand andere das nachmacht, dass ein ähnliches Ergebnis daraus entsteht. Und das zu antizipieren, was muss alles passieren, damit das dann bei dir zu Hause so gelingt, wie ich möchte, dass es dir gelingt, das ist wahnsinnig komplex. Und das ist natürlich eine Fehlerquelle. Klar, auf jeder Seite stecken quasi hunderte Fehlerquellen. Und das ist, was es auch so aufwendig und auch, glaube ich, so einsam macht, die Arbeit daran, weil die meiste Arbeit ist nicht irgendwie glamourös und Fotoshooting, halala und schöne Props aussuchen, sondern die meiste Arbeit ist das Verschriftlichen des eigentlichen Rezeptes. Die
Aber ich
Sorgfalt.
finde, das ist wirklich die größte Herausforderung, wenn man anfängt mit dem Kochen, das ist Timing und Timing in den Text zu übersetzen. Also wenn ich mich erinnere, als Teenager, als ich Interesse gefunden habe an Essen und Kochen oder beziehungsweise an Essen hatte ich immer Interesse, aber an Kochen selbst, ja, selbst was kochen, da waren wir so ein paar Freundinnen und wir haben uns immer Rezepte gegeben. Hier dieser Joghurtkuchen mit Becherangabe, der ist super, den habe ich ausprobiert, den kann ich. Und dann habe ich den auch ausprobiert. Dann war das das Rezept, das ist unser Rezept jetzt. Und dann Brokkolinudeln, das war irgendwie dann so, wow, Brokkoli, wir haben selber Brokkolinudeln, der war total verkocht und das war dann praktisch automatisch eine Soße, es war großartig, wir haben das selbst gekocht. Und in dem Moment, wo man versucht, was Komplexeres zu kochen, und da bin ich an den alten, sehr alten Kochbüchern meiner Mutter voll gescheitert, weil da war das Timing war noch nicht so eingetaktet wie jetzt in modernen Kochbüchern, wo wirklich das mitgedacht wird, also im Schreiben des Textes. Also du musst manchmal länger lesen, damit der erste Schritt ein bisschen Zeit hat. Das ist schon alles mitgedacht bei einem richtig schlauen Kochbuch. Und das ist inzwischen mühelos. Also entweder habe ich wirklich was dazugelernt in den Jahren oder es ist wirklich auch ein anderes Schreiben, wie Rezepte jetzt verschriftlicht werden. Also nicht mehr nur eine Zusammenfassung in Staccato, also ein Spiegelstrich nach dem anderen. Du musst das, das und das tun. Good luck. Sondern es ist ja mehr an die Hand nehmen. Und ich finde, gerade bei Österreich Express merkt man das sehr, wie gerade du die Leserinnen und Leser an die Hand nimmst und sagst, jetzt pass auf. Das ist jetzt wichtig. Und da darfst du jetzt keine Sekunde verlieren. Und das muss so und so lange braucht es jetzt aber. Und das ist ja der entscheidende Faktor, den ich ja aber mir nicht angucken kann. Außer ich nehme lieber ein YouTube-Video als ein Kochbuch.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist beides. Mit jedem Rezept, das man zubereitet, lernt man dazu, klar. Aber wir haben einfach auch, glaube ich, aus der Notwendigkeit heraus, weil eben es gibt ja gute Gründe, warum in diesen alten Kochbüchern nicht diese Zeitangaben standen. Weil eigentlich die nur noch die Verschriftlichung der, ich sag mal, Hard Facts waren, nämlich gerade bei Backrezepten, die Relation zwischen Mehl und Butter und Eiern und Zucker zum Beispiel. Und die eigentliche Zubereitung und das Timing, von dem du sprichst, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Da muss ich dann auch in Ruhe nochmal drüber nachdenken, weil ich weiß genau, was du meinst und ich weiß auch, dass ich das sehr genau mache, aber ich habe es noch nie theoretisch bedacht, dass das ein Punkt ist. Aber warum das, glaube ich, früher nicht stand, war, weil die Rezepte ja eigentlich durchs Tun von Generation zu Generation oder auch in einer Hierarchie von einem Hausmädchen zum nächsten oder was auch immer, es waren ja so gut wie immer Frauen, weitergegeben wurden und das war quasi nur die Versicherung, dass man all die Rezepte auch nachschauen konnte mit ihren Zutaten. Und Da wir aber diese Familienverbünde nicht mehr haben und zum Glück auch meistens diese Hierarchien nicht mehr, fehlt uns diese selbstverständlich aus Erfahrung mitgelernte Basis, weil da kommt noch was Zweites dazu. Das eine ist das Timing und das zweite, ganz Wichtige, sind diese Konsistenzen-Geschichten, die, wenn ich jetzt mit meiner Oma irgendwelche, ich sage jetzt mal, Buchteln, die sind jetzt nicht im Buch, weil sie zu lange dauern, also was ist, Rohrnudeln wären das, glaube ich, in eurem Verständnis, also gebackene oder auch über Dampf Germknödel oder so mache, dann weiß ich, wenn ich es dreimal mit meiner Oma gemacht habe, exakt, wie sich der Teig anfühlen soll. Das vergesse ich nicht mehr. Meine Hände vergessen das nicht mehr. Aber wenn ich das jetzt verschriftliche, wie kann ich davon ausgehen, dass ich überprüfen kann, ob der Teig jetzt schon richtig gegangen ist, ob er genügend Feuchtigkeit oder vielleicht auch zu viel hat? Und auch dafür braucht es, genauso wie du richtig sagst, fürs Timing, viele Worte, um diese Dinge zu beschreiben. Aber mir sind sie deswegen so wichtig, weil, also ich mache immer beides. Ich mache immer eine Zeitangabe, hast du eben im Buch gesehen, und eine Zustandsangabe, sage ich jetzt mal. Also es braucht eine gewisse Farbe oder eine gewisse Konsistenz oder eine gewisse Menge und es dauert wahrscheinlich ungefähr so und so lang. Das hängt natürlich vom Herd ab, von der Ausgangstemperatur der Zutaten, von dem, wie groß ich etwas geschnitten habe. Das sind ja alles Faktoren, die kann ich zwar versuchen anzugeben, aber wie sie umgesetzt werden, das liegt natürlich nicht mehr in meiner Hand. Also bestes Beispiel ist auch, ich gebe auch immer wieder mal Kochkurse und Workshops und dieses sogenannte Kleinschneiden hat ja einen Interpretationsspielraum von fast mehreren Metern übertrieben gesagt. Also wenn ich was sehr fein schneide oder sehr klein schneide, dann sind das 1, 2 Millimeter, ja. Ich zeige es dann auch vor. Also mittlerweile zeige ich es vor. Am Anfang habe ich es manchmal nicht vorgezeigt, weil ich mir dachte, ich habe es ja eh genau geschrieben, lest es zuerst. Und dann waren da so 1 Zentimeter Stücke dabei. Dann denke ich mir, was, ich habe was falsch gemacht. Ja, ich habe es nicht genau genug gesagt oder gezeigt oder geschrieben. Und das ist der Grund. Ich möchte, dass keine Fragen beim Kochen offen bleiben, weil mir ist das deswegen so wichtig, wenn mir vertraut ja jemand Zeit an, Lebenszeit. Also wenn du jetzt beschließt, du machst jetzt heute Abend ein Menü für deine Familie aus 2 oder 3 Gerichten aus dem Buch, dann vertraust du mir das an, diesen Abend, das Gelingen des Abends, weil die Rezepte sollen gelingen, sie sollen möglichst allen schmecken, du sollst alle Zutaten dann wirklich zu Hause haben, in der Art und Weise, wie du sie für das Rezept brauchst. Das heißt, ich empfinde das als extrem hohe Verantwortung. Ich finde das als weder banal noch, ha, so ist ein Lifestyle lustig, tralala, ich zeig dir jetzt mal mein tolles neues Rezept, sondern du begibst dich vertrauensvoll in meine Hände, via meinem Buch. Und deswegen möchte ich, dass möglichst alle Fragen, die dir kommen könnten, bei diesem Rezept schon dastehen und beantwortet sind. Das führt dann zu, und das wird immer wieder kritisiert bei mir, verhältnismäßig langen Rezepten. Kritisiert auch im verlagsintern, so im Sinne von, das Rezept schaut so kompliziert aus, weil es lang ist. Aber nein, es ist nicht kompliziert. Ich versuche nur, alle Eventualitäten festzuhalten. Und so wie du sagst, man muss es halt tatsächlich diesen ersten Absatz mal lesen, denn vielleicht ist die eigentliche Tätigkeit dann nur ganz kurz. Aber sie ist eingebettet in einen Ablauf, der wichtig ist, oder sie erfordert irgendeinen Skill, den ich lieber genauer beschreibe. Und deswegen schaut es aus, selbst bei einem einfachen Rezept, als wäre es kompliziert, obwohl ich einfach nur versuche festzuhalten, was ich weiß und es weiterzugeben. Weil was ich gar nicht mag, also ich mag es wirklich überhaupt nicht, heutzutage Rezepte, vermeintliche Rezepte weiterzugeben mit mach's halt, bis es gut ist und das musst selber rausfinden und tu, wie du willst. Das kann man dann machen, wenn man es einmal gemacht hat und weiß, wie es sein soll. Dann weiß ich, aha, das ist intendiert. Okay, ich mag es lieber flüssiger, ich mag es lieber schärfer, ich mag mehr Säure, ich möchte was Knuspriges dazu. Okay, aber es gibt schon einen Grund, warum ich meine Rezepte so schreibe, wie ich sie schreibe. Und da dann zu sagen, Fritz Vogel oder stirb, finde ich ziemlich arrogant. Mag ich nicht.
Also mit Österreich Express kann da auf jeden Fall nichts schief gehen. Ich habe das ja getestet.
Ach
Aber es
ja.
gibt noch jemanden, der es noch viel intensiver testet. Was ist die Geschichte mit dem Valentin? Der Valentin,
So
der
lustig.
testet jedes einzelne Rezept, seid ihr Julie und Julia oder sowas?
Nee, das Lustige ist ja, wir kennen uns in echt noch gar nicht. Also wirklich
Nein.
nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Nein. Valentin, hallo Valentin, der hört sich das sicher an. hat irgendwann mal geschrieben, gleich, ich glaube im Jänner oder im Dezember noch, als das Buch wirklich ganz frisch heraus war, ob mir das recht wäre, wenn er das macht. Und ich so, ja, ich meine, das ist ja super, was Besseres kann mir ja gar nicht passieren, oder? Und hat dann mir, hat er geteilt, auch auf Instagram, total lustig, einen Kalender, wo er schon eingetragen hat, bis, glaube ich, Mai oder Juni, also jetzt sind wir schon drüber, was er wann machen möchte, eben mit seiner Frau gemeinsam und ihrem kleinen Kind. Und ja, er hat sich die Challenge gesetzt, weil er offenbar auch Spaß und Vertrauen gefasst hat, beides, das einfach von vorn bis hinten durchzukochen. Und ich glaube, jetzt müsste er dann eh schon langsam fast durch sein. Also viel, glaube ich, fehlt nicht mehr. Und das Lustige ist, es gibt noch einen zweiten, der das aber nicht öffentlich gemacht hat, der meine ersten beiden Bücher komplett durchgekocht hat. Auch einen Mann, lustigerweise, in der Steiermark in Graz. Und der mir dann auch die Inhaltsverzeichnisse mit den Haken geschickt hat und so. Und der mir dann mal, den habe ich einmal bei einer Buchpräsentation getroffen und hat mir dann auch einmal erzählt, eigentlich mag er keine Pilze. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hast denn dann die Pilzrezepte gemacht? Ja, er hat sich gedacht, wenn alles so gut schmeckt und so gut funktioniert, dann muss er die auch ausprobieren. Und ich meine, ich finde das so, also ich für mich, ich kann es gar nicht in Worten ausdrücken, ich fühle mich so geehrt von dem wirklich. Es ist ein komisches Wort, weil es ist so oft in einem politischen Kontext oder in einem so, den ich gar nicht mag, aber es ist wirklich so, wenn dir jemand so viel Vertrauen entgegenbringt, dass sich die Person immer wieder mit deinen Rezepten beschäftigt und die würdig befindet für die eigene Ernährung oder die sogar der ganzen Familie mit einem kleinen Kind. Ich meine, was Schöneres kann ja gar nicht passieren. Es ist so großartig, wirklich. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Und Nebeneffekt natürlich, wenn da irgendwelche groben Probleme drinnen wären. Kann ja sein, dass irgendwo ein wirklich grober Fehler passiert ist, den noch niemand entdeckt hat. Da kann nichts mehr sein, nachdem das Buch durchgekocht ist. Was soll da noch fehlerhaft sein? Völlig unmöglich. Also, das ist so toll, weil wir würden uns ja auch wünschen, vielleicht noch dieser Sidestep als Kochbuchautorinnen, dass es das Budget gibt, dass all diese Dinge nochmal gekocht werden und so weiter. Und ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob es nach wie vor so ist bei GU, das war ja immer der Claim von GU, dass sie ihre Testküche haben und alle Rezepte, glaube ich, zweimal kochen oder so. Bei uns im österreichischen Raum ist das überhaupt nicht üblich, das zahlt kein Verlag. Ich mache meine Rezepte mindestens zweimal, logisch, weil ich mache sie einmal vorher, einmal fürs Foto und meistens, wenn mir irgendwas nicht passt, noch mindestens ein drittes Mal. Oder so wie in diesem Buch sind es ja oft welche, die ich mein Leben lang schon mache. Aber üblich ist es nicht und deswegen ist dann so eine, eigentlich schon zu spät, weil es ist ja schon gedruckt, aber trotzdem, so eine Bestätigung von außen, dass alles passt und das meiste auch schmeckt, weil es kann nicht jedem alles schmecken. Selbst mir schmeckt ja nicht alles gleich gut in meinem eigenen Buch. Und trotzdem finde ich, nein, ja, das ist einfach total super. Und ich bin schon neugierig, wann der Valentin schreibt, so Finale und jetzt habe ich wirklich alles gemacht. Und ob ich auf was draufkomme, was er nicht gemacht hat, weil er es nicht mag. Nein, ich weiß nicht, es ist total super.
Großartig. Nein, vor allem offensichtlich zahlt ja dann die Arbeit, über die du gerade erzählt hast, dass du wirklich Vertrauen aufbauen willst, dass du die Menschen an die Hand nehmen möchtest, dass sie ein Erfolgserlebnis haben. Dieses Gefühl scheint ja tatsächlich anzukommen. Also mir ist dein Buch so ans Herz gewachsen und es muss genau daran liegen, an dem Herz, das du auch da reinsteckst, weil, wie gesagt, ich habe da ganz seltsame Gefühle entwickelt zu diesem Kochbuch, weil das wirklich so, das ist so schön geschrieben, das ist eine andere Art von Text, weil man wirklich das Gefühl hat, du stehst so neben einem und sagst, so, jetzt machst du das so, jetzt nimmst du das mal, jetzt musst du das und dann ist es fertig. Und es ist herrlich, das ist wirklich ganz, eine ganz wunderschöne Art zu kochen und damit, ich sehe es als wunderbares Grundkochbuch auch. Das kann man wirklich jedem in die Hand drücken, der irgendwie so Basics auch möchte. Und ich persönlich dachte ja, ich habe ein österreichisches Kochbuch. Eins reicht, Leute. Also hast du eins, dann bist du eigentlich durch. Aber ich würde das niemals wieder hergeben. Und sei es, weil sowas ganz Profanes wie Käse-Schinkentoast, das ist unser Stammessen, wenn wir halt in Österreich im Urlaub sind, wenn irgendjemand Hunger hat, dann gibt es einen Käse-Schinkentoast irgendwo. Ich kann den jetzt so gut wie im Urlaub.
Aha, super. Dabei ist er selbst im
Haha.
Urlaub meistens nicht aus so guten Zutaten, wie du sie zu Hause auswählen kannst. Und das hier ist ja noch eine Dimension, die so oft, finde ich, für selber kochen oder zubereiten von manchmal den einfachsten Dingen spricht. Und deswegen möchte ich das auch ebenso, wie du es ansprichst. Bei uns heißt er ja Schinken-Käse-Toast. Es gibt sogar eine Abkürzung, SKT, in den
Ah.
Kaffeehäusern. Ja, das ist ein Ding, genau. Und deswegen sind solche Dinge da auch drinnen. Ich wurde kritisiert dafür, so ungefähr, das ist ja eh ganz klar. Aber ich finde, das ist ein Kompendium, das mich auch erinnern soll an die Möglichkeiten, die ich habe, auch mein kulinarisches Erbe zu pflegen. Und da gehört das eben auch dazu. Und da ist hast du eh gesehen, da ist Timing auch wieder so eine ganz wesentliche Frage. Was mache ich wann in welcher Reihenfolge, wie lange? Ich meine, irgendwer hat geschrieben, die Toastscheiben hochkant auskühlen lassen, haha, so ungefähr. Was soll denn das für ein Blödsinn sein? Ja, dann lass sie doch einfach liegen. Und dann schau, was passiert, wenn du das nicht machst. Ich schau. Ja, genau. Ja. Und von wegen, ich finde ganz lustig, dass du sagst, Also ich freue mich voll, dass das Buch so ans Herz gewachsen ist. Das ist natürlich, wie gesagt, das Schönste, was mir als Autorin passieren kann, dass es eben verwendet wird. Verwendet wird. Nicht nur am Coffee Table Book ist mir wurscht. Ich habe mal den Begriff geprägt, der ist nicht jugendfrei, aber ich habe ihn trotzdem geprägt mit Köchen, männlichen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Den habe ich immer zu Beginn gesagt, ich möchte kein Schwanzlängenvergleichskochbuch machen. Das interessiert mich. Ja, einer davon hat das dann tatsächlich auch in irgendeinem anderen Gespräch verwendet, was ich sehr lustig fand, aber es stimmt, sondern das ist mir wurscht. Aber was ich sagen wollte, du hast wirklich ernsthaft gesagt, du glaubtest, mit einem österreichischen Kochbuch auszukommen. Da merkt man doch, dass wir mit der österreichischen Küche total unterbelichtet sind. Das würden wir nie von der italienischen oder den italienischen Küchen sagen. Niemals. Da können wir 30 haben und sagen, ja, aber mir fehlt noch apulische Küche oder ich habe keine Ahnung, vom sizilianischen Westen aus Trapani habe ich noch keins. Und bei Österreich sagen, ich habe eh den Plachutta, das reicht doch. Das ist ja einfach, das ist natürlich auch unsere Bringschuld, klar, das zu ändern. Und das möchte ich auch. Ich möchte es ja auch eben auch wieder so sagen, das ist nicht altmodisch und retro und so diese, was die so das Alte bewahren, sondern nee, nee, das ist zeitgemäße Küche, so wie wir sie hier machen. Deswegen wollte ich auch die Express, die schnelle Version dazu bringen, dass sie einfach in den Alltag passt. Und ich mag total gerne verschiedene asiatische Küchen. Ich liebe italienische Küche, klar, wer nicht? Es gibt ganz viele Küchen, die ich sehr mag, aber ich mag die österreichische mindestens genauso gern. Und wir sind da echt in einem zu altmodischen Fahrwasser. Und das möchte ich auch gern mit ändern, zu zeigen, wir haben ein riesiges kulinarisches Erbe und nehmen immer nur so einen kleinen Teil und den käumen wir immer wieder. Wir reden immer wieder über den perfekten Kaiserschmarrn. Den perfekten macht mein Mann, aber egal.
Nein, ich.
Ja, genau. Jetzt mache ich ihn ganz viele. So ist es gut. Das wollte ich. Sondern da gibt es noch so viel mehr. Wir schauen jetzt in die Ostküchen jetzt viel mehr zum Beispiel, was total super ist, was ihr da alles entdecken können. In der polnischen Küche gerade sehr viel. Natürlich auch sowas wie Georgien und so. Aber wir haben es ja hier auch. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unser österreichischer Minderwertigkeitskomplex oder so. Das dann auch zeitgemäß aufzubereiten, in Übersetzungen zu bringen, was übrigens wahnsinnig schwierig ist. Es gibt überhaupt kein Interesse am englischsprachigen Markt. Weil die haben,
Wirklich.
nee, kann gar kein Thema. Ist leider ganz schwierig, weil ich fände es natürlich super, wenn wir das machen könnten, aber
Identifizieren die Österreich nicht so richtig? Ist das irgendwie so ein Klumpsch, irgendwie die Menschen, die da drüben Deutsch sprechen? Ich weiß auch
ja,
nicht genau.
das ist Sound of Music einfach und Schnitzel und Apfelstrudel, fertig. Das ist natürlich total schade, weil es viel mehr gäbe. Ich glaube, die österreichische Tourismusstrategie will jetzt ein bisschen mehr in Richtung Kulinarik gehen, was ich sehr klug finde. Ich hoffe, es wird gescheit gemacht, also eben sowohl das Erbe als auch die Lebensmittel, die wir eigentlich hätten. Wir bezeichnen uns ja immer als Feinkostladen Europas und das stimmt ja auch nur bedingt. Unsere Lebensmittelqualität ist nicht besser als, ja, vielleicht ein bisschen als in Deutschland, ja. Aber da ist auch ganz viel im Argen mit Tierhaltung, mit konventionellem Anbau, mit Pestiziden, mit hochverarbeiteten Produkten und so. Also wir haben hier nicht ein Schlaraffenland. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Aber wir hätten das Potenzial dazu und das ist ja das, was zählt. Wir haben einfach, wir haben außer das Meer, das hatten wir mal. Das mache ich ja auch im Buch fest, wenn ich über Zitronen oder Sardellen schreibe und mich lustig mache, weil ich will natürlich nicht irgendwelche strengen nationalen Grenzen ziehen, weil wozu? Die Küche hat sich entwickelt aus Jahrhunderten von, ja, vielleicht nicht immer schönen geografischen Umständen und politischen, aber das kann man ja nicht negieren, das ist ja lächerlich. Und bis auf den Meerzugang, den wir nicht mehr haben, haben wir alles, was es braucht an Lebensmitteln. Und die Vielfalt können wir viel besser ausnutzen. Und dann greifen wir halt meistens zu verschiedenen asiatischen Küchen, zu mediterranen Küchen und hätten aber hier auch so viele tolle Techniken, gerade in diesem Mehlspeisenbereich und so, die es nirgendwo anders in der Form so gibt. Und sie überleben halt nur, wenn sie gemacht werden. Das ist wie das Slowfood-Motto: Essen, was man retten will. Weil wenn es nicht, wenn man es nicht mehr machen kann, wenn man die Skills nicht hat, dann geht's verloren.
Kleiner Schwenk, du hast ja mehrere Bücher geschrieben bzw. herausgegeben zum Thema vegane Küche auch. Ist es deshalb ein Anliegen, also lieber vegan als schlecht gehaltenes Tier?
Ist mir ein bisschen
Oder
zu.
woher kam der Antrieb?
Ja, der Antrieb kam eigentlich, es war eine Renitenzhandlung. Also ich bin, ich glaube ich, in meinem, gehört zu meiner Grundausstattung, zu meiner, ja, Renitenz, Hinterfragen von allem. Und das war so zu der Zeit ein bisschen bevor die Attila Hildmann Bücher kamen, also ganz groß wurden. Und Ich hatte einem Frauenmagazin damals vorgeschlagen, das war 2013, einen Selbstversuch, nämlich wie schmeckt vegan? Und der Hintergrund war für mich, wir wissen alle, dass wir zu viel tierische Produkte essen, wir sollten weniger davon essen, aber schmeckt das überhaupt? Also wenn ich das jetzt nicht aus ideologischer, sondern aus kulinarisch genussvoller Perspektive betrachten will. Und das habe ich dann wieder vergessen und dann hat, oder es war sogar schon 2012 oder 2011, und dann hat dieses Frauenmagazin plötzlich irgendwann zu Weihnachten gesagt, ja, jetzt schreib uns bitte diese Geschichte für die Märzausgabe. Und ich so, Moment, ich teste gerade Rezepte für Ostern, Lammschulter, irgendwelche Hefeteige mit ganz vielen Eiern und Butter und lauter so Sachen, wie soll ich das jetzt machen? Ja, wenn du das fertig hast für das Magazin, dann mach uns von mir aus nur 3 Wochen statt 4, aber mach diesen Versuch. Wir wollen das jetzt wissen, das ist jetzt in. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich das einfach und probiere es aus. Und bin dann am zweiten Tag dieses Selbstversuches, am 2. Jänner, auf die, also da ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, was das Problem ist für mich mit den veganen damals Gerichten und heute genau gleich. Also zum einen das Imitieren von anderen Gerichten, die normalerweise mit tierischen Produkten daherkommen, und dieses riesige Ersatzprodukte-Problem. Und zwar nicht deshalb, weil ich nicht glaube, dass man essen sollte, was man will, man soll essen, was man will und worauf man Lust hat, sondern weil ich einfach glaube, dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel, das habe ich damals schon gesagt und jetzt wissen wir ja, jetzt haben wir ja Evidenz dafür, die hatten wir damals übrigens noch nicht, einfach sehr viel mehr Schaden zufügen, als uns bewusst ist. Und weil sie mich beleidigen in meinem Bedürfnis nach geschmacklicher Vielfalt. Ich finde das total trist und frustrierend, Dinge zu essen, die jedes Mal gleich schmecken. Also mich macht das komplett unrund. Und dann habe ich eben gemerkt, wann schmecken vegane oder rein pflanzliche Gerichte dann gut? Und zwar, wenn sie traditionelle Rezepte sind. Das heißt, Rezepte, die immer schon rein pflanzlich waren. Und dann habe ich die Idee für dieses Buch gehabt, immer schon vegan, und habe meinem Verlag das vorgeschlagen und hab gesagt, und die haben gesagt, jetzt machst du einen April-Scherz oder irgendwas, weil du und vegan, wie soll denn das gehen? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ich sage, ja, ich habe quasi mein Erweckungserlebnis gehabt. Ich glaube, es ist fürchterlich viel zum Recherchieren, aber ich glaube, das könnte es einem Publikum öffnen, die auch alle, wie wir wissen, weniger Tier essen. Aber wie geht denn das dann? Und warum vegan und nicht vegetarisch? Vegetarisch hatte ich ja da schon begonnen mit der Vegetarisch-Reihe, Österreich vegetarisch, Deutschland vegetarisch mit Stefan Paul, den du ja auch, glaube ich, schon zuletzt über sein Buch gesprochen hattest, sein Unterwegs-Kochen-Urlaubsküche-Kochbuch. Dann das dritte mit Claudio Del Principe, den du ja auch hattest, Italien vegetarisch als Gast. Und ich habe mir dann gedacht, na wenn schon, denn schon. Denn wenn ich ein, was mich auch immer gestört hat von wegen Renitenz, war diese Aussage von Vegetarierinnen und Vegetariern, ohne ihnen nahezutreten, wenn ich kein totes Tier mehr esse, bin ich aus dem Schneider. Dann schütze ich Tiere. Und das ist einfach leider zu kurz gedacht. Denn was ist mit der Henne, die das Ei legt für mich? Was ist mit der Milchkuh, die meistens künstlich befruchtet wird, damit sie Milch gibt, die ich als Vegetarierin oder Vegetarier ja in vielfacher Form zu mir nehme. Und deswegen wollte ich damals sagen, wenn schon, dann konsequent unter Anführungszeichen, schauen wir uns doch das mal einfach an. Ja, und so ist immer schon vegan entstanden. Mein erstes 100% eigenes Kochbuch, meine eigenen Rezepte, sehr viel Recherche, es war unfassbar viel Recherche, weil in den Büchern der Länderküchen, das sind ja traditionelle Rezepte aus ganz vielen Ländern der Erde. Und dort stand ja nirgends dabei, vegan oder vegetarisch. Das heißt, ich musste möglichst traditionelle Bücher finden, nichts Modernes. Da waren da auch Bibliotheksarbeit dabei, weil das ist nicht alles online verfügbar. Und die durchforsten, bis auf die Kapitel Eier, Fisch, Fleisch, Käse, klar, weil da brauche ich nicht suchen, aber in allen Kapiteln konnten sich solche Schätze verstecken. Und die dann zu heben, auszuprobieren, zu schauen, mögen wir das essen, weil manche Dinge mag man einfach nicht, weiß ich nicht, in den asiatischen Küchen gibt es oft Konsistenzen, die uns nicht behagen, weil sie zum Beispiel so schleimig sind oder wie bei Okras Fäden ziehen oder so. Da habe ich dann halt manche Sachen weggelassen, weil ich dachte, ich will ja niemanden verschrecken, sondern ich möchte anregen, diese Dinge auszuprobieren. Und daraus ist immer schon vegan entstanden und das ist tatsächlich mein bisher erfolgreichstes Buch. Das ist in der 11. Auflage. Und zwar genau, weil ich keine Veganerin und Vegetarierin bin, sondern weil ich vom Genuss komme, weil ich sage, das muss alles super schmecken. Und zufällig ist es auch noch rein pflanzlich. Und damit sind die Rezepte offensichtlich familientauglich und sprechen eben ganz viele Menschen an, die so denken wie ich. Ich möchte ja gern, aber ich möchte, dass es wirklich gut schmeckt. Ich möchte keine Kompromisse beim Geschmack machen. Und deswegen war es mir so wichtig, das zu machen, dass wir dann eben 6 Jahre später die Fortsetzung gemacht haben, immer wieder vegan. mit weiteren 70, 75 Rezepten genau nach demselben Konzept. Und deswegen gibt es jetzt quasi ein großes Kompendium an traditionellen, rein pflanzlichen Rezepten. Und ich habe mich die ganzen Jahre gefragt, wieso macht mir das eigentlich niemand nach? Es gab es nicht, es gibt es im Englischen nicht, es gibt dies, also ohne Ersatzprodukte. Ich verwende in diesen beiden Büchern kein einziges Ersatzprodukt. Tofu ist kein Ersatzprodukt, Tofu ist ein eigenständiges Lebensmittel, das es schon viele hundert Jahre in der Form gibt. Und ich glaube, die Antwort war einfach, weil die Recherche zu viel Arbeit ist. Es war einfach wahnsinnig aufwendig. Und jetzt ist jetzt letztes Jahr, du hast das sicher, vielleicht hast du es auch in deiner Sammlung oder kennst du das von der Georgina Heydon, Nistisima erschienen. Das ist eine Britin mit zypriotischen Wurzeln, die eben aus ihrer zypriotischen Familientradition diese streng orthodoxen Fastenrezepte kennt, die im mediterranen Raum in Griechenland und so weiter verbreitet sind. Und die hat jetzt erst eben voriges oder vor 2 Jahren ein Buch mit einem ganz ähnlichen Konzept, wie ich es mit diesen beiden Veganen gemacht habe. Sonst weiß ich keines, das dieses Konzept hat. Dabei wäre es so vielversprechend. Und da finde ich es eben dann vor allem schade, dass wir sowas nicht schaffen, eben ins Englische zu transportieren, weil es, glaube ich, die Tür weit öffnen würde zu allen, die nicht sagen, ich will 100% vegan leben, sondern ich sehe einen Sinn dahinter, viel öfter so zu essen, wenn es schmeckt.
Vor allem, wenn es tradierte Rezepte sind, dann ist es eben auch wieder nicht so ein elaboriertes, kompliziertes Kochen. Ich habe gerade eben nämlich, ich gucke gerade hier zu meinem Kochbuchregal, da liegt nämlich noch verpackt eins, das ich wieder zurückgebe von der Bekannten, die meinte, hier, ich war so gut essen und das war vegan. Und dann habe ich mir das Kochbuch gekauft, aber jetzt möchte ich eigentlich gar nichts draus kochen. Vielleicht kannst du mal reinschauen, weil das ist dann immer so schwierig. Also gerade in den Restaurants kochen die dann sehr komplexe Dinge, um eben auf dieses Geschmacksniveau zu kommen, auch in der veganen Küche. Obwohl ich da jetzt niemandem zu nahe treten will, aber es ist natürlich eine andere Herausforderung, weil ein paar Geschmacksträger einfach fehlen und Komponenten. Aber das ist ja die Herausforderung, dann eben einen Zugang zu finden und einen einfachen Zugang zu schaffen zu veganem Essen. Ich habe mir das genauso erschlossen wie du. Ich habe auch einen Selbstversuch gemacht. Bei mir war es ein halbes Jahr. Ich hatte sofort einen ganz schlimmen B12-Mangel und musste halt so Spritzen kriegen, weil ich immer so schwach war und so schlapp. Aber das nächste Mal bin ich schlauer. Aber ich finde grundsätzlich interessant, dass man einfach mal verzichtet und dass man einfach mal schaut, was man überhaupt isst. Das vergessen wir so oft. Wenn man so gerade durch Großstädte auch geht, was einem an Essen überall an jeder Ecke irgendwie hinterhergeworfen wird, ist eben hochverarbeitet und eben nichts, wo man weiß, was drin ist, ja, und es sind viele Zusatzstoffe drin und an jeder Ecke soll man noch eine Bratwurst essen und ein Brötchen und ein süßes Teilchen. Und das hat aber ja nichts damit zu tun, womit man sich ernähren sollte, also mit den Basics sozusagen. Insofern den Versuch zu machen, ich kann es jedem nur empfehlen, einfach mal sich so ein veganes Kochbuch, und deins bietet sich ja da hervorragend an, zu schnappen und das einfach mal auszuprobieren. Und gar nicht aus einer moralischen Warte, sondern einfach auch aus einer Neugier und aus einer Ernährungsneugier.
Genau. Da kommen jetzt ganz neue Erkenntnisse auch noch dazu, dass wir einfach eine viel größere Vielfalt essen sollten, als wir sie uns halt in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch 100 Jahren oder 150 Jahren antrainiert haben oder eigentlich abtrainiert, die Vielfalt. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, weil hier sehr ja so viele Länder vertreten sind mit all ihren Eigenheiten. Das sind ja meistens nicht teure oder so Zutaten oder Gewürze sind ja auch gut haltbar oder Soßen und so. Und dann hat man plötzlich ganz andere Geschmacksideen auf der Zunge und lernt plötzlich neue Lieblinge kennen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Das finde ich schon auch sehr schön. Und was du auch sagst, das Problem mit der Restaurantküche, ganz egal ob vegan oder nicht, die in die Haushaltsküche zu transferieren, ist ganz, ganz schwierig. Das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht mit eben Kollegen also ganz hervorragende Spitzenköche, die höchst dekoriert sind in Österreich und auch in Deutschland sehr bekannt sind. Und man darf einfach nicht vergessen, das Ziel im Restaurant ist ja auch ein ganz anderes. Ich will ja dort in der Regel nicht ein einfaches Gericht vorgesetzt bekommen, das ich zu Hause in einer Dreiviertelstunde machen könnte. Aber umgekehrt gilt es genauso. Ich will zu Hause nicht 5 Stunden in der Küche stehen, am Vortag einen Fond gekocht haben, 3 Leute beschäftigen, die mir irgendwas, kleine Würfelchen, Brunoise schneiden und dann habe ich Kühlladen, wo ich reingreifen kann und löffelweise mir mein Brunoise-Gemüse rausholen kann, meine Fonds rauslöffeln, meine Soßen in den Quetschfläschchen. Die zwei Küchenarten und Stilen funktionieren anders und haben einen anderen Zweck. Eben das, was du sagst, das finde ich ganz zentral. Das mich ernähren, dafür bin ich auch selber verantwortlich, ja, letztendlich. Natürlich, wir haben großen Mangel an Bildung in diesem Bereich, also von der Schule weg, dieses Essen, Lernen vom Lebensmittel oder vom Acker oder vom Stall weg bis zu am besten nach der Verdauung, wäre sehr sinnvoll im Übrigen. Und ich bin dafür verantwortlich, heißt aber auch, ich muss trotzdem selber entscheiden, was brauche ich für eine gute Ernährung. Ich verstehe schon, dass dieses Entertaining auch ein Thema ist am Wochenende, ja, mal was Aufwendiges, ganz anderes zu machen, durchaus mal anzugeben damit. Ja, wer will das nicht? Ist ja auch cool, wenn man irgendwas macht, wo man sagt, das ist mir gelungen, schaut mal her, wie super das ausschaut oder wie toll das geworden ist. Aber das eine Mal ist natürlich für meine Ernährung viel weniger wichtig als die anderen 13 Mal, zu denen ich, je nachdem, ob ich frühstücke oder nicht, in dieser Woche eine Mahlzeit zu mir nehme. Und meine Arbeit bezieht sich definitiv auf die 13 Mal. Wenn es jemand dann draufkommt und sagt, das schmeckt mir, das möchte ich gerne mit Freundinnen teilen, das koche ich beim nächsten Mal, auch wenn es vielleicht nicht so spektakulär wirkt wie ein anderes Gericht von den Kolleginnen oder Kollegen, dann freut mich das natürlich. Aber mir ist es wichtiger, es wird ins Repertoire aufgenommen, es tut gut, es macht den Kindern Spaß, man möchte es wieder essen, es ist einfach, weil letztendlich ist jede selbst zubereitete Mahlzeit aus frischen Zutaten nicht nur für das Individuum, das sie zubereitet, für die eigene Gesundheit, sondern mit viel größeren Kreisen rundherum relevant und gut für die Produzentinnen, von denen ich, das ist ja mir so extrem wichtig, von denen ich meine Zutaten im besten Fall aus direkter persönlicher Bekanntschaft, wenn es geht, geht nicht bei allem klar, beziehe, wie diese angebaut werden, wo diese Flächen sind. Auch natürlich, da kommen wir wieder zu dem veganen Thema, wie sich meine Nahrung zusammensetzt, was esse ich da eigentlich? Also esse ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, weil ich so gern esse, Lachs oder so ist ein großes Problem. Ich weiß es nicht. Gibt ganz viele Beispiele dazu. Alles im Exzess ist blöd. Und alles in Vielfalt würde jedes das Problem, das mit einem Einzelnen verbunden ist, ganz stark abmildern. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir springen da als Kochbuchautorinnen eben auch ein bisschen ein, um zu dem Anfang da zurückzukommen, wo wir nicht mehr die familiäre Tradierung von allen möglichen Haushaltswissen, und das klingt jetzt so nach Heimchen am Herd, aber ich meine genau das Gegenteil davon, dass wir das brauchen, um souverän leben zu können. Und das ist aber viel verloren gegangen. Und da springen wir halt als Kochbuchautorinnen zum Teil auch ein, um das Handwerkszeug halt auf diesem Weg zu liefern, weil letztendlich der Weg ist ja wurscht. Hauptsache ich komme irgendwie dazu. Hauptsache ich erfahr's und nicht, ich erfahr's nicht, weil alle sagen, es ist eh ganz klar. Nee, das gilt nicht. Es ist eh ganz klar, gilt nicht.
Das stimmt, vor allem für die ist es klar, die sich viel damit auseinandersetzen. Aber wenn ich auch so mit meinen Freundinnen spreche, ist es überhaupt gar nicht klar. Also da sprechen wir darüber, sollte ich mir vielleicht doch einen Thermomix kaufen? Ich habe jetzt zwei Kinder. Es soll abends irgendwie was Schnelles geben. Wir sind alle berufstätig, alle haben viel zu tun, die Zeit ist knapp, aber wir wollen ja trotzdem gute Sachen essen. Ich bin gerade dabei, einen neuen Herd zu kaufen und einen neuen Backofen und bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich das Gefühl habe, Backöfen sind inzwischen so eine Art Thermomixe geworden. Man kann da jetzt so Programme eintippen. Ich meine, wo wohne ich? Hinterm Mond? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn man noch nie einen Backofen gekauft hat. Also ich war baß erstaunt, was die jetzt alles können. Da kann man dann tippen, Brathähnchen und dann macht der Brathähnchen und macht automatisch noch Dampf und dann macht der automatisch Grill, damit die Kruste noch, oder ich keine Ahnung, so stelle ich es mir vor. Aber ich habe da ein ganz offenes Gefühl, auch weil jede Art, die es dir erleichtert, dir was Vernünftiges zu kochen und dabei ein Stück Gemüse in die Hand zu nehmen, ist eine gute Art. Und wenn das bedeutet, dass du tiefgekühltes, nicht gewürztes Gemüse irgendwie in die Pfanne schmeißt, so be it. Dann ist das manchmal so, ja. Wenn aber das bedeutet, dass du eine Gemüsebeilage hast für alle am Tisch, dann ist das doch schon mal eine gute Idee.
Genau.
Wobei ich noch nicht sicher bin, wie viele Programme mein Backofen haben muss. Hat dein Backofen Programme?
Ach, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben ja vor 5 Jahren unsere Wohnung umgebaut und um das Herzstück Küche herum und haben da also wirklich generalstabsmäßig geplant, was auch, ich glaube, bis auf ein paar ganz wenige Kleinigkeiten, von denen wir von Anfang an wussten, dass wir sie nicht genug bedacht haben. Aber wir haben sie immer hinten angeschoben und haben gesagt, das klären wir dann, und die sind übrig geblieben und haben wir nie geklärt. Aber es sind wirklich Kleinigkeiten, aber bis auf die hat alles genau so funktioniert und funktioniert jeden Tag so, wie wir es wollten. Aber die Chance hat natürlich nicht jede und jeder. Und nein, mein Backofen hätte Programme, aber sie interessieren mich nicht. Also ich verwende sie nicht. Ich möchte gerne die Souveränität über meine Lebensmittel selbst behalten und ich glaube nicht, dass ein Backofen ersetzen kann die Beurteilung dessen, was ich heute für ein Händel-Hähnchen gekauft habe. Also im besten Fall, sicher, wenn das Hightech ist, ist schon toll, klar, da gibt es viele Möglichkeiten. Im besten Fall kann es das auch wiegen, ja, zum Beispiel, warum nicht, könnte ja gehen. Und dann wüsste es schon besser über die Garzeit Bescheid. Aber es weiß nicht meine Vorlieben, es weiß nicht, wie viel Fett hat dieses Händel, wie viel Fleischanteil, wie alt war es, woher soll es denn wissen? Vielleicht kann ich das alles eingeben, aber ehrlich, das ist ja auch das Schöne am Umgang mit Lebensmitteln, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich finde es ganz problematisch, wenn man Essen marginalisiert. Das ist ja ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder besser ein bisschen. Auch aus Gesundheitsgründen ist okay, aus welchen Gründen. Hauptsache, es wird wieder besser. Weil letztendlich, das ist mein Credo seit Jahrzehnten, ich bin das, was ich in mich hineingebe. Fertig. Meine Zellen, alles, was ich bin, fühle, denke, besteht aus Basis dessen, was ich zu mir geführt habe. Über mein Essen. Deswegen, das kann man gar nicht wichtig genug schätzen. Ich verstehe, dass nicht jede und jeder so viel Zeit damit verbringen kann wie ich. Ist ja auch mein Beruf. Und ich versuche dann ja auch die wichtigen Dinge, die ich halt in dem, mit meinem Wissensstand für wichtig halte, gut formuliert und abgesichert weiterzugeben, dass nicht alle anderen das auch alles vorher lesen müssen oder erfahren oder ausprobieren. Aber trotzdem finde ich die Tendenz dazu, Arbeitsleben so zu gestalten, was heißt Tendenz, wir sind mittendrin, dass wir eine halbe Stunde Mittagspause haben, die es völlig unmöglich macht, sich irgendetwas einzukaufen und zubereiten, weil in der Früh hat man vielleicht auch noch keine Zeit gehabt, das einzukaufen. Die Läden haben nicht offen, der Markt hat nur einmal in der Woche offen. Oder eben am Abend so heimzukommen, dass man fix und fertig ist und dann schnell, schnell noch möglichst für krähende Mäuler was auf den Tisch stellen muss. Ich verstehe, dass man dann nach einfachen Lösungen sucht, aber die Lösungen sind gesamtgesellschaftlich und politisch zu suchen. Das ist ein Riesenproblem. Und da reden wir dann noch gar nicht von, wie gleich den Dreifachbelastungen von Frauen und so weiter. Das kommt natürlich auch alles noch dazu. Und ich weiß schon, wenn ich ein Kochbuch schreibe, sage ich auch, nimm dir Zeit und es ist wichtig und du sollst für dich gut sorgen. Und das stresst vielleicht manche auch mehr, als ich eigentlich möchte. Weil in dem Kontext, in dem die Person sich befindet, findet sie vielleicht keinen Ausweg. Sie kann ja nicht zu ihrem Arbeitgeber oder zu ihrer Arbeitgeberin sagen, du, ich mache ab morgen 1,5 Stunden Mittagspause, weil das würde mir gut tun. Ja, vielleicht, so einen Aufstand könnte man mal organisieren. Wäre auch aus Klimagründen übrigens besser, heißt ja auch, wir sollten uns anpassen, längere Siesta machen, später am Nachmittag erst wieder anfangen, wenn es so heiß ist. Vielleicht könnte man das ja alles kombinieren, da sind wir alle viel zu schwerfällig und unsere politischen Systeme viel zu schwerfällig dafür, aber ich würde Essen schon gern in diesem viel größeren Kontext sehen, als nur ein, worauf habe ich Lust und wie kann ich die Grundbedürfnisse nach den Nährstoffen erfüllen, weil das ist wirklich viel zu wenig.
Das ist ein guter Schwenk. Du schreibst und erzählst oft in Gesprächen, dass aus emanzipatorischen Gründen du als allererstes gefremdelt hast mit dem Kochen. Ist es besser geworden?
Naja.
Also ich habe da immer noch manchmal so meine Kämpfe, weil ich liebe Kochen und gleichzeitig möchte ich keine Hausfrau sein. Aber also ich möchte keine Hausfrau sein mit dem gesamtgesellschaftlichen Bild, das eine Hausfrau hat. Davon abgesehen ist eine Hausfrau zu sein eigentlich ein wunderbarer Job, der bezahlt werden sollte für Kindererziehung und alles, was man da so tut. Aber ich bin immer im Zwiespalt. Wie siehst du das inzwischen?
Ja, ich erzähle es vielleicht ganz kurz für die, die die Geschichte nicht kennen. Ich habe eben immer gern gegessen, aber Kochen hat im Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, bei meiner Oma und bei meiner Mama, es waren keine Männer in dem Haushalt, hat sich so ergeben, war nicht so wahnsinnig, ich sage jetzt mal, prestigebehaftet. Meine Oma hat gekocht, hat das auch gut gemacht, obwohl es ihr nicht wichtig war und sie hat nicht gern gegessen. Es war halt einfach, sie hat immer gesagt, wir sollten schnell essen, weil wie bei der Arbeit, so beim Essen. Ich habe diesen Spruch gehasst, meine Mutter auch. So was Blödes, schnell essen, so was Blödes und daheim eine Drogerie haben, weißt du, so. Ja gut, man lernt auch klüger vielleicht. Und meine Mama isst eben sehr gerne und ist ein bisschen anders jetzt geworden in letzter Zeit, aber wollte eigentlich überhaupt nicht kochen. Und so bin ich halt aufgewachsen in dem Verständnis, meine Mama als alleinerziehende Mutter kocht nicht, sondern lässt kochen oder wir gehen essen, konnten wir es Gott sei Dank leisten. Und deswegen braucht man Kochen nicht als moderne Frau. Weil wozu? Das ist nur Zeit vertun. Ich habe mir meine Zeit mit der Erfüllung meiner Ziele, dem, was mir wichtig ist, verbringen. Okay. Und dann kam ich aus jetzt nicht näher zu erläuternden Gründen in ein Internat mit 15 oder 14, 14. Und dort war Kochen Pflichtfach. Ich kannte aber niemanden dort. Jetzt konnte ich mich also nicht groß irgendwie öffentlich aufregen. Also im Sinne von, was soll der Scheiß, ich brauche nicht kochen, ich will da was anderes tun, 2-mal in der Woche 5 Stunden. Also entschuldige bitte.
Was?
Was? Ja,
Wow.
war ja eigentlich, das war eine integrierte Ausbildung eben zur Köchin und Kellnerin. Und nach wenigen dieser Tage kochen, habe ich irgendwie still und heimlich in mir bemerkt, dass mir das erstens Spaß macht, offenbar auch liegt und auch dieser analytische Zugang, dann was ich ja jetzt bis heute bei meinen Rezepten mache, verschiedene Versionen ausprobieren, warum, was, wie ist, Zutaten zu hinterfragen und so weiter. Und dann habe ich sehr rasch gemerkt, Moment, nur das Kochen können ermöglicht mir meine Souveränität, auch mein Bestimmen über meinen Körper. Wenn ich essen muss, was andere zubereiten, und das kann jetzt alles sein, das kann eine andere Person sein, die frisch kocht, das kann ein Gasthaus sein, das kann die Industrie sein, die Convenience-Produkte macht. Wenn ich darauf angewiesen bin und es nicht selber kann, bin ich auch mit all den Folgen dem ausgesetzt. Das möchte ich nicht. Ich möchte meine Verantwortung für mich selber übernehmen. Ich halte Kochen können, den Umgang mit Lebensmitteln schon vorher, das Auswählen von Zutaten, das Bestimmen von Qualität von Lebensmitteln. Und dann auch das Zubereiten, das kann ja auch ganz einfach sein. Ein Butterbrot ist eine große Kunst. Ich schreibe es ja auch darüber in meinem Buch. Ich halte das für ganz zentral und für ein auf gar keinen Fall zu, wie soll man sagen, wegzudiskutierenden Wert, gerade für emanzipierte Frauen, gerade für den Feminismus. Weil ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Konzernen, die mir sagen, was für mich gut wäre. Oder Gesellschaften, die mir sagen, wie viel Gramm ich von was zu mir nehmen soll. Ich kenne meinen Körper. Ich meine, wir reden nicht umsonst über diesen politischen Backlash und in den USA und Abtreibungsverbot und was weiß ich was. Ich meine, was fällt denen allen ein? Die sind doch voll, komplett verrückt geworden. Das geht die nichts an. Das ist mein Körper. Und was ist das Erste, was meinen Körper betrifft? Schwanger werde ich vielleicht einmal oder dreimal im Leben. Aber essen tue ich jeden Tag mindestens ein oder zweimal, mein ganzes Leben lang. Tausende Male, viele tausende Male. Und deswegen halte ich diese Souveränität darüber, wie ich das bestmöglich mache. Nur ich weiß, was tut mir gut, was schmeckt mir, was gibt mir Energie, was zart mich runter, wie man auf Österreichisch sagt, also beschwert mich, so dass ich dann eben keine Energie habe. Was tut meiner Verdauung gut, was macht mich froh, all das. Nur ich kann das herausfinden. Niemand, kein anderer Mensch, keine Institution, kein Arzt oder keine Ärztin, keine Organisation, kein Lebensmittelkonzern, niemand, nur ich. Und damit ich das herausfinden kann, brauche ich die Skills, weil ich kann ja nicht einfach immer nur das Rohprodukt essen. Ich kann ja nicht nur Äpfel pflücken und Karotten aus der Erde ziehen. Wenn ich gar nicht weiß, wie eine Karotte oben ausschaut, kann ich sie auch nicht aus der Erde ziehen im Übrigen. Sondern ich muss sie ja verarbeiten, auch um den gesundheitlichen vollen Wert von vielen Dingen zu erhalten. Wir wissen alle, Tomaten roh sind super, aber Tomaten gekocht bieten mir eigentlich noch mehr Mehrwert. Also beides brauche ich eigentlich. Das heißt, ich brauche die Skills, um bestmöglich für mich sorgen zu können. Zwingend. Das ist nicht ein Add-on für irgendwelche Leute, die freiberuflich sind und deswegen so viel Tagesfreizeit haben oder gar nicht beruflich und deswegen Tagesfreizeit haben. Nein, ich rede mich in Rage, ich merk's, aber ich halte es für ganz zentral. Und das Problem ist eher, dass wir dieses Bild geprägt haben, oder wir vielleicht nicht, aber es wurde geprägt und wir haben uns zu wenig gewehrt dagegen, dass diese Tätigkeit eine ist, die selbstverständlich zu leisten ist von Frauen und das ist eh ganz klar und kein Problem und das geht nebenbei und so weiter, weil wir eben nicht den Wert geben, den sie eigentlich hat, der Tätigkeit oder den Tätigkeiten, weil es geht ja nicht nur ums Lebensmittel zubereiten zur Nahrung, sondern es geht ja um den ganzen Kreislauf, der damit verbunden ist. Das Saubermachen der Räumlichkeiten danach und der Utensilien, da redet ja kein Mensch drüber. Das ist alles immer nur das Lifestyle, das Instagram-Foto ist immer nur das. Die schöne Zutat, das tolle Speise, manchmal ein abgeschleckter Teller, aber was da alles dazugehört, wie mühsam das auch sein kann oder schwierig, aber gleichzeitig wie befriedigend und befreiend, wenn ich dafür verantwortlich bin. Aber vielleicht ist es auch deswegen ein Problem, weil man aus Überforderung mit ganz vielen Dingen, die man machen muss, beim Essen manchmal sogar froh ist, wenn man keine Verantwortung trägt, sondern sie abgeben kann und sagt, mein Gott, na, ich kaufe mir halt was, mach satt, fertig, ich weiß, es ist nicht ideal, aber Thema erledigt. Ich finde es schade. Also ich finde Essen in seiner Vielfalt, in seinem sensorischen, in diesem, das ist ein Kosmos, der jeden Tag größer wird und bunter und jedes Leben. Ich denke mir, das ist so schade am Ende vom Leben, da muss man dann sterben, aber dann wüsste man am besten, was einem schmeckt, wie es funktioniert, was man am liebsten hat und so weiter. Und dann ist vorbei. Und eigentlich ist es so ein bis dorthin immer wachsen mit den Dingen, mit den Möglichkeiten, mit den Kulturen, mit den Geschmäckern und darauf zu verzichten. Ich meine, entschuldige, es ist schlimm genug, wenn es Menschen gibt, die in Kulturen leben oder in Situationen leben, wo sie die Möglichkeit nicht dazu haben, aber die meisten von uns haben die Möglichkeit, diesen Spielraum mehr zu nutzen. Und ich finde, es ist nicht nur notwendig für mein Wohlbefinden, also schon für mein Wohlbefinden, für mein körperliches, sondern eben auch für mein emotionales und geistiges Wohlbefinden, da einzutauchen und das entdecken zu wollen.
Ah, das ist ein großartiges Schlusswort, Katharina. Weil genau das ist es, denn dadurch erschließe ich mir auch meinen Appetit. Also indem ich Dinge ausprobiere, indem ich Kochbücher zur Hand nehme, indem ich Länder entdecke, indem ich Geschmacksrichtungen entdecke und eigentlich erschließen kann, worauf habe ich Appetit, was tut mir gut, was möchte ich, was brauche ich. Und wonach giert mein Körper gerade? Denn meistens hat er ja auch genau den Mangel. Immer dann, wenn ich denke, ich brauche einen Zwiebelroschbraten, einen schwäbischen,
Oh
also
ja.
so ein Steak mit Zwiebeln oben drauf. Dann weiß ich genau, alles klar, Eisenmangel, schönes Glas Orangensaft dazu, dann wird's wieder besser. Aber ich glaube, das ist es genau. Und deine Kochbücher unter anderem wollen genau das transportieren. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten. Ich könnte ehrlich gesagt noch ewig sprechen. Die Frage ist nur, ob jemand uns noch sehr viele mehr Stunden
Ich habe
zuhören
gar
wollen
nicht auf die
würde.
Uhr geschaut. Wie viele Stunden waren es denn schon?
Na, eine.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte und dass du mich so gefragt hast, um mir auch die Zeit zu geben, das ein bisschen auszuführen, was eigentlich die Motivation dahinter ist. Weil das eine ist, etwas gut zu kochen, gut ist immer relativ und es festzuhalten. Der Moment des Festhaltens ist übrigens immer einer, der ganz schwierig ist, weil man muss in dem Moment entscheiden, wie viel von etwas tut man, obwohl man weiß, dass es mit weniger oder mehr auch funktionieren würde. Es würde nur ein anderes Ergebnis bringen. Das ist ganz, ganz heikel. Sondern eben dieses Drumherum und warum ich glaube, dass wir uns da alle noch viel mehr einlassen könnten drauf, weil es so schön ist und so gut schmeckt. Also
Das
das,
stimmt.
danke, dass ich die Möglichkeit hatte und dass du, ja, da mir auch ein paar Dinge entlockt hast, die hoffentlich ein bisschen Freude beim Zuhören machen oder Lust aufs Einkaufen am Samstag am Markt.
Ja, oder zum Beispiel direkt dein Kochbuch zu kaufen. Österreicher Express, schnelle Klassiker und Lieblingsrezepte erschienen bei Brandstätter. Und hast du denn schon ein neues Projekt in der Pipeline, Katharina?
Das ist immer die schwierige Frage an uns Autorinnen, weil das ist ja immer das Liebkind gerade, weißt du, und man möchte dann, dass die ganze Welt dieses Liebkind jetzt einmal 5 Jahre lang hochleben lässt und preist. Und Österreich Express ist definitiv mein Liebkind, weil es so persönlich ist. Aber ja, es ist genau diese Woche vor 2 Tagen ein Buch in Druck gegangen, wo wir uns der österreichischen, konkret der oberösterreichischen Knödelgeschichte widmen. Und zwar auf Basis von 350 Jahren handschriftlichen Rezepten, die eine Köchin für uns ins Heute geholt hat, nämlich die Elisabeth Grabner aus der Waldschenke in Grieskirchen und eine Bibliothekarin und Archäologin für uns aufbereitet hat, die Magdalena Wieser. Und diese Kooperation von uns drei Frauen ist eben vor 2 Tagen in Druck gegangen, heißt Knödelreich, erscheint Ende September. Auch im Brandstätter Verlag und wir freuen uns sehr drauf, weil es hat überhaupt nichts mit irgendeinem Trend zu tun, sondern es geht in die Tiefe, das, was mir so wichtig ist, so ein bisschen nachzuschauen, wo kommt eigentlich was her, wie ist das entstanden, was gibt's da noch alles oder hast du schon mal von einem Ypsilantike-Knödel gehört oder von einem purkandischen Knödel, siehst du, und die stehen da drinnen und sie funktionieren alle, obwohl sie zum Teil auf einem Rezept basieren, das um 1650 geschrieben worden ist. Es ist ganz faszinierend.
Wow.
Parallel
Weiß ich
dazu
schon jemanden?
gerade am nächsten Projekt, aber über das darf ich noch nichts verraten. Nur so viel, es wird zum ersten Mal tatsächlich um Gesundheit gehen in einem Kochbuch bei mir. Weil das Thema habe ich bewusst vermieden, obwohl ich es immer mittransportiere durch meine Art von frischer Küche, Lebensmittelauswahl und Vielfalt. Aber da geht der Fokus jetzt ganz stark in diese Richtung. Da sind wir gerade dran.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal. Ich habe das Gefühl, wir haben noch viele Dinge, über die wir sprechen könnten. Bis dahin wünsche ich dir, dass du Valentin einmal persönlich kennenlernst. Valentin, melde dich doch einfach mal bei Katharina. Ich habe das Gefühl, sie würde sehr gerne mal wissen, wie dir deine Reise durch ihr Kochbuch gefallen hat. Und dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag und auf bald, liebe Katharina. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir so lange über diese schönen Dinge und wichtigen Dinge zu plaudern. Dankeschön.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.